Nach 10 Tagen Prokain wurde ich entlassen. Mutter fuhr mich im Ford nach Hause. Das glühende Rot meines Tinnitus hatte sich in ein graues Rauschen verwandelt. Ich lag auf der Seite, mit dem Gesicht zur Wand, und konzentrierte mich auf das Rauschen, das dadurch lauter wurde. Ab und zu zwang Mutter, mich Wasser zu trinken. Sie stand neben dem Bett mit einem Glas, sagte: »Du trinkst jetzt.« Ich sagte, ohne die Augen zu öffnen, ich hätte keinen Durst, sie solle mich in Ruhe lassen. Sie bestand darauf, und ich richtete mich mit viel Mühe auf. Einige Stunden später zwang sie mich in die Küche zum Essen. Wenn sie mich nicht dazu bekam, aufzustehen, brachte sie mir einen Teller mit Gurkenstücken und Toastbrot mit Käse. Das ging 2 Tage so. Dann sagte sie: »Steh auf! Steh auf, ich fahre dich ins Krankenhaus. Das geht so nicht. Es muss etwas unternommen werden.« Im roten Ford rochen die Sitze nach altem Stoff. Zurück im Krankenhaus gab es auf der HNO-Station keine freien Betten mehr und ich wurde auf die Kinderstation verlegt. Dort teilte ich mir das Zimmer mit einem 4-jährigen Kind, das Knochenkrebs hatte und seit es auf der Welt war noch nicht hatte laufen dürfen, und mit einem Jungen, der einen Basketball gegen das Ohr geschleudert bekommen hatte und jetzt auf der einen Seite nichts mehr hörte. Das 12-jährige Mädchen aus dem Nebenzimmer erzählte mir, dass es seit einem Unfall vor 2 Jahren querschnittsgelähmt sei und Wunden am Körper habe, die nicht heilen wollten. Am rechten Oberschenkel sei sie schon 9-mal operiert worden. Nach 6 weiteren Tagen Prokain wurde ich wieder entlassen. Ich versprach dem Mädchen, dass ich Briefe schreiben würde, was ich nie vergaß und dennoch nicht tat. Und irgendwann hatte ich die Adresse nicht mehr und hasste mich dafür, nicht geschrieben zu haben. Ich weiß nicht, ob die zusätzlichen Infusionen etwas bewirkt hatten oder ob ich diese Tage noch gebraucht hatte, um mich mit der Situation zu arrangieren. Jedenfalls lag ich zu Hause nicht mehr die ganze Zeit auf dem Bett. Ich ging wieder in die Schule, hatte aber Angst vor Lärm. Jedes Geräusch ließ mich zusammenzucken. Ohne Ohrstöpsel die Straße zu betreten war unvorstellbar, weil die Autos zu laut waren. Selbst meine Akustikgitarre war zu schrill. Ich spielte E-Gitarre ohne Verstärker. Nur langsam gewöhnte ich mich wieder an Geräusche. 1 Jahr dauerte es, bis ich mich ohne Ohrstöpsel auf die Straße wagte. Nach 1,5 Jahren spielte ich, mit Ohrstöpseln vorsichtig, mit vielen Pausen und nicht ohne Angst, wieder in einer Band. Einmal in jener Zeit hatte unser Sportlehrer mir gedroht, seine Trillerpfeife zu betätigen, wenn ich mich nicht sofort auf die Bank setzte, wo bereits alle anderen warten würden. Das graue Rauschen in meinen Ohren verstärkte sich. Ich ließ den Basketball fallen, ging langsam aber sicher auf meinen Sportlehrer zu, der mich, vielleicht eher aufgrund seines eigenen Satzes als wegen meines hasserfüllten Blicks erschrocken, ansah. Ich blieb unmittelbar vor ihm stehen, stierte ihm in die Augen und sagte leise, aber es war so still in der Turnhalle, dass alle mich hörten: »Ich fauchte. Pfeifen Sie ruhig. Und wenn mein Ohr auch nur den winzigsten Schaden davonträgt, dann bringe ich Sie um.« Ich stierte ihm in die Augen. Es war mir todernst. Ich meinte, was ich sagte. Und er spürte das. Ich wiederholte: »Haben Sie mich verstanden? Ich bringe Sie um.« Niemand sagte etwas. Kein Lachen, kein blöder Spruch, kein Getuschel, nichts. Es herrschte Stille. Ich setzte mich. Der Sportlehrer schwieg für einen Moment. Dann ging der Unterricht weiter. Später traf ich auf andere, die einen Hörsturz erlitten hatten und taub wurden oder Gleichgewichtsstörungen bekamen und weniger fatalistisch waren als ich damals, der ich mit meinen 14 Jahren ungewöhnlich jung war für einen Tinnitus. Eine junge Mutter erzählte mir, dass sie auf dem einen Ohr nichts mehr höre und auf dem anderen nur noch wenig. Die Spätwirkung eines viralen Infekts. Sie bleibe aber zuversichtlich. Sagte, sie habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass es nur ein vorübergehender Zustand sei, dass alles schon wieder gut werden würde. Vielleicht gibt es 2 Arten von Menschen. Jene, die gesehen haben, dass einer, der fällt, nie wieder aufsteht, und jene, die das nicht gesehen haben. Jene, die wissen, die Katastrophe ist keine Fiktion, und jene, die davon ausgehen, dass es schon nicht zum Schlimmsten kommen werde, bis es zum Schlimmsten kommt. Aman Yavrum heißt: Sei vorsichtig, mein Sohn. Zu einer Katastrophe kommt es nur einmal. Hörsturz auf Türkisch heißt Kulak inmesi. Hörsturz auf Türkisch ist ein Schlaganfall des Ohrs. Nachts legte sich Vater zu mir und erzählte. Seit jener Nacht, in der Mutter und ich Vater nach Ankara brachten, versuche ich ihn in meinem Gedächtnis wachzurufen. Ich gehe aus von dem, was ich weiß oder glaube zu wissen. Mein Vater arbeitete 25 Jahre lang für die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, das Landesstraßenbauamt. Da er bis in die 80er Jahre kein deutscher Staatsbürger war, wurde er nicht verbeamtet. Sonst wäre er nach Gründung der Bundesrepublik vielleicht der erste deutsch-türkische Beamte Deutschlands gewesen. Obwohl Vater sicher wenig mit dem Begriff Deutsch-Türke anzufangen wusste. Mutter erzählte, dass aus diesem arbeits- und staatsbürgerrechtlichen Grund Vater nicht in eine Leitungsposition befördert wurde, was wohl immer wieder zu dem Ausstoß des ein oder anderen Fluchs führte. Nach seiner Einbürgerung hatte Vater die wichtigsten Projekte hinter sich. Außerdem kündigte sich das Zeitalter der Computer an, was ihn weiter von seiner Arbeit entfremdet haben musste, denn er liebte seine Bleistifte, Radiergummis, Zirkel und Lineale. Mit der Präzision eines Ingenieurs, der er ja war, und mit der Liebe eines Künstlers setzte er sich an seine kartografischen Zeichnungen. Ich vermute, ein Beamter zu sein war damals dennoch erstrebenswert für ihn. Einmal erzählte er, dass sein Vater ein reicher Viehhändler gewesen sei, bis er beim Transport seiner Tiere irgendwo zwischen Euphrat und Tigris Wegelagerern in die Hände fiel. Nach diesem Überfall sei er von einem wohlhabenden Kaufmann zum mittelständischen und schließlich ärmlichen Metzger abgestiegen. Mein Vater hatte in Istanbul Geologie studiert und interessierte sich besonders für Archäologie. Vielleicht träumte er davon, an archäologischen Expeditionen teilzunehmen. Aber Mutter sagt, dass Vater Sicherheit haben wollte, weil er als Kind die Folgen des Raubs miterlebt hatte. In Mardin habe er beobachtet, wie vor allem Ingenieure zu Geld gekommen seien, und deshalb habe er hier in Deutschland, und zwar in Minden, noch einmal studiert und sich diesmal für Ingenieurwesen eingeschrieben. Auch habe er seine jüngeren Brüder Seyit und Davut nach Deutschland geholt und deren Studium an derselben Hochschule in Minden ebenfalls im Fach Ingenieurwesen finanziert. Davut habe gleich nach seinem Abschluss Deutschland wieder verlassen. Und das verbindlich und sehr entschieden. Dieses Land sei zu trostlos für ihn gewesen, habe er gesagt. In Wirklichkeit, erzählte Vater, floh er vor der Tochter eines Pfarrers, mit der er unehelich geschlafen hatte und die jetzt auf eine Heirat bestand. Allerdings kehrte Davut nicht nach Mardin zurück, sondern zog nach Izmir. Vielleicht war Mardin einer dieser Orte, die man nie ganz verließ, aber an die man auch nie ganz zurückkehrte. Mein Vater beschrieb seinen Bruder Davut mehr liebevoll als enttäuscht, aber eben doch auch enttäuscht als Weichei. Aus Vaters Sicht war sein Bruder schlichtweg zu weich für die Fremde gewesen. Für die Fremde im Allgemeinen oder für Deutschland im Speziellen. Was davon Vater gemeint haben könnte, weiß ich nicht. Jedenfalls warf Vater auch mir manchmal vor, ein Weichei zu sein. Zum Beispiel, wenn ich mir die Haare föhnte, gemäß der Anweisung Mutters, um mich nicht zu erkälten. Oder wenn ich Angst hatte, von den Mücken in Kıskalısı zerstochen zu werden. Oder mich mit einem Messer in der Küche leicht schnitt und deshalb einen Tag lang meine Hand schonte. Vater erzählte dann von der Militärzeit Davuts, die er im Winter absolviert habe. Eines Tages erhielt Vater die Nachricht, Davut sei schwer zugerichtet worden. Er besuchte seinen zusammengeschlagenen Bruder im Krankenhaus. Und als der weinerlich berichtete, was ihm geschehen war, brach Vater in Gelächter aus. Es muss ein typisches Gelächter gewesen sein, das deutlich seine Zähne zeigte und das ihm über die Augen in die Fältchen an den Lidern strahlte und laut war und den erdfarbenen Ton seiner tiefen Stimme hatte. Davuts ganze Aufgabe bestand darin, die Laterne zu halten, während seine Kameraden nachts in der Dunkelheit durch den Schnee robbten. Vermutlich hatte der Oberst Mitleid, sagte Vater mit diesem Weichei von einem Soldaten und dachte sich, im Schnee stirbt dieses Blümchen mir noch weg. Es soll nur am Rand stehen und seinen Kameraden den Weg leuchten. Diesen Befehl befolgte Davut auch eine Weile, ging dann aber irgendwann zurück in die Kaserne. Daraufhin fragte der Oberst, »Was machst du denn, mein Sohn? Weshalb bist du nicht an deinem Platz und leuchtest deinen Kameraden?« Davut wusste nichts anderes zu antworten als das, was vermutlich die Wahrheit und für ihn ganz selbstverständlich war. »Mir war kalt.« Darüber lachte Vater herzhaft und richtete seinen halben Finger auf mich und sagte, »Na, kommst du nach deinem Onkel Davut?« Nur ein einziges Mal traf ich auf diesen Onkel. Er war groß und schlank. Sein Gesicht sah dem meines Vaters erstaunlich ähnlich, nur weniger rundlich und glich dadurch in gewisser Weise meinem. Auch wirkte Davut auf mich weniger mitgenommen als mein Vater, wie ein Mann, der selten hatte in der Kälte stehen müssen. Sein Haar war voll, die Haut in seinem Gesicht zwar nicht glatt, doch für sein Alter kaum faltig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich an jedem Tag auf seine Hände geachtet habe, aber in meiner Erinnerung sehen sie weich aus. Ein Bild meines Onkels habe ich vor Augen. Wir standen auf dem großen Hof der Moschee in Ankara, auf den warm und weiß die Maisonne schien. Er kam einen Schritt auf mich zu. Jemand sagte, »Das ist dein Onkel.« Ich schaute Davut ins Gesicht und fragte, »Du bist es?« Und dann umarmten wir uns, oder nicht, sprachen einige wenige Worte, oder nicht. Jedenfalls kamen ihm die Tränen. Sein Gesicht sah schmerzverzerrt aus. Dann drehte er sich ruckartig um. Eine oder zwei Personen, die bei uns standen, versuchten ihn festzuhalten. Er schubste sie zur Seite und ich dachte, er ist hitzig wie mein Vater, letztlich wie ich. Das ist das einzige Mal, dass ich meinen Onkel gesehen habe. Das Gesicht zu der Geschichte des frierenden Soldaten, weniger als eine Minute am Tag der Beerdigung meines Vaters. Von den Briefen, die mein Vater zeitlebens erhalten hat, sind beinahe ausschließlich die Briefmarken übrig. Vermutlich hat meine Mutter sie aufgehoben, weil ich als Kind einmal eine Sammlung beginnen wollte. Darunter Briefmarken aus der Türkei, unzählige, Griechenland, viele, Tunesien, viele, dem Irak, einige, Polen, zwei, der DDR, eine, Österreich, einige, dem Libanon, zwei, Jordanien, eine. Dänemark eine, Italien drei, der Sowjetunion eine, den USA eine, Algerien eine, dem Iran eine. Eine der Briefmarken aus Griechenland klebt auf einem Umschlag, der Name Stachtides Mikail ist zu erkennen. Ich hatte nie von diesem Namen gehört. Vater hatte nie einen griechischen Freund erwähnt. Auf welcher Sprache haben Sie sich wohl geschrieben? War das ein Freund aus Istanbul? Oder sogar noch aus Mardin? Ein Pontus-Grieche, der ausgewandert war aus der Türkei wie so viele, weil das Leben in dem Land ihrer Vorfahren für sie immer ungemütlicher wurde? Ich stelle mir vor, dass sie sich auf Türkisch schrieben. Wer waren die Freunde meines Vaters in Tunesien, Algerien, dem Irak, in Jordanien und dem Libanon? Mit ihnen schrieb er sicher auf Arabisch. Für Vater waren die Landesgrenzen fiktiv. Denn seine Stadt gab es lange, bevor diese nach dem Befreiungskrieg Atatürks im Jahr 1923 in Lausanne ausgehandelt wurden. Für seinen Vater noch lagen große Teile Syriens und des Iraks innerhalb des eigenen Landes. Und was war mit der DDR, Polen und der Sowjetunion? Hatte sich Vater unter die Westspione gemischt, die über die Grenze fuhren und heimlich ostdeutsche Familien gründeten? Neben den Briefmarken gehören zum väterlichen Inventar eine Brille mit goldfarbenem Metallgestell. Wie ich anhand eines Fotos feststelle, handelt es sich dabei um die Brille, die er am Tag meiner Geburt getragen hat. Vater besaß viele Brillen. Ist das Eitelkeit gewesen? Frage ich mich. Auf den Passfotos aus allen Zeiten seines Lebens wirken die Brillen nie funktional, sondern wie Accessoires, die er mit Stolz trug. Oder war es seine Liebe zu schönen Gegenständen, wie auch zu Füllern, Stifthaltern aus Glas und Kerzenständern? Ein brauner Lederaktenkoffer, darin verschiedene Mappen, eine unterzeichnete Rechtsschutzversicherung und eine Bescheinigung des Gesundheitsamts, dass Vater nun nicht mehr zur Tuberkulosefürsorge kommen müsse, ihm aber empfohlen werde, dies weiterhin zu tun. Eine Mappe mit Ärztebriefen aus den Jahren 1996 und 1997, die über die Entwicklung meines Vaters nach seinem Schlaganfall berichten und die ich wieder und wieder lese. Postkarten von zwei Frauen, die von ihrer Heirat berichten, aber von einem weiteren Kontakt mit meinem Vater nicht unbedingt absehen wollen. Ein Brief meines Vaters an seine erste Frau. Der Ton höflich, aber bestimmt. Auch sanft fassungslos. Warum behandelt ihr mich so? Die Kopie eines von seinem Bruder für das Bürgeramt zur Informierung der Sozialkasse handschriftlich ausgefüllten Formulars, beglaubigt am 17. März 1981 in Diyarbakır. Dieser Tabelle entnehme ich endlich die Geburtsjahre meiner Großeltern, obwohl ich Mühe habe, sie zu verstehen. Şehmus, geboren 1317, und seine Frau Hamdiye, geboren 1334. Erst vermute ich, die Schrift sei unleserlich und gemeint sei 1917, was zunächst möglich scheint, da mein Vater, der Erstgeborene, 1939 zur Welt kam. Allerdings hätte seine Mutter ihn dann mit 5 Jahren geboren. Schließlich wird mir klar, dass sich die Jahreszahlen auf den islamischen Kalender beziehen, kamen doch beide noch im Osmanischen Reich zur Welt, vor der Gründung der türkischen Republik und den entsprechenden Reformen Atatürks. Das Jahr 1317 im islamischen Kalender entspricht dem Jahr 1899-1900 im Gregorianischen. Şehmus Vater hieß, so steht es in der Tabelle, Yasin. Seine Mutter Ganime. Hamdiyes Vater hieß Mehmet Said. Ihre Mutter Asiye. Onkel Seyit schrieb mir einmal, dass Yasins Vater Seyit Ali hieß. Schließlich ein Flyer. Lust auf Urlaub? Mit dem meine Eltern ihre Ferienwohnung in Kızkalesi bewarben. Anhand jenes von seinem Bruder Murat ausgefüllten Formulars versuche ich zu berechnen, wer der Zweitgeborene der Familie ist. Für Murat ist eingetragen, dass er am 23.05.1943 geboren und am 31.05.1943 beim Bürgeramt angemeldet wurde. Vaters Schwester Nur wurde laut Tabelle am 15.03.1943 geboren und am 14.11.1947 registriert. Ganz offensichtlich stimmen diese Angaben nicht, da Mama Hacı, so wurde Hamdiye von ihren Kindern genannt, wohl kaum im März gebären, schwanger werden und dann im Mai nochmal ein Kind zur Welt bringen konnte. Entweder stimmt also das Geburtsdatum nicht, oder Nur oder Murat hatte nicht dieselbe Mutter. In der Tabelle ist aber für beide Hamdiye als Mutter eingetragen. Ich gehe davon aus, dass das Geburtsdatum von Nur falsch eingetragen war, da sie sonst sicherlich ebenfalls am 31.05.1943 angemeldet worden wäre. Andererseits wurde auch ihre Schwester Pere am 31.05.1943 nicht eingetragen, obwohl sie bereits 1942 zur Welt gekommen war. Wenn davon auszugehen ist, dass die angegebene Altersreihenfolge stimmt, kann Nur frühestens 9 Monate nach Pere, also im Januar 1943, und spätestens 9 Monate vor Davut, nämlich im Januar 1947, geboren worden sein. Nach dieser Rechnung müsste sie jünger als Murat sein und kam vermutlich irgendwann in den Jahren 1944, 1945 oder 1946 zur Welt. Ich kam zu dem Schluss, dass ihr tatsächliches Geburtsdatum März 1945 war. Zwar stand in der Tabelle eindeutig 1943, aber wenn Murat die Daten irgendwo abgeschrieben hatte und dabei in Gedanken versunken oder zerstreut war, und ich meine mich zu erinnern, dass Vater einmal erwähnt hatte, wie unkonzentriert Murat war, könnte er sich verlesen oder aus der 5 eine 3 gemacht haben. Sofern es also stimmt, dass mein Vater 1939 geboren wurde, war er 3 Jahre alt bei der Geburt seiner Schwester Pere, 4 Jahre alt bei der Geburt Murats, 6 Jahre alt bei Nusch, 8 Jahre bei Davud und 12 Jahre alt bei Seid. Als er, also Sekir, mit 17 Jahren seine Stadt verließ, war sein jüngster Bruder gerade einmal 5, während seine älteste Schwester, Pede, 14 war. Von der hieß es, dass sie bereits mit 13 oder 14 oder 15 verheiratet worden war. Meine Mutter erwähnt, dass Vater ein Leben lang Gewissensbisse gehabt habe, dass er als damals 16-Jähriger oder mit 17 oder 18 diese viel zu frühe Vermählung nicht verhindert hatte. Mit anderen Worten, mein Vater hatte 5 Geschwister, in deren Nähe er sich aber nur als junger Mensch befand. Es blieb gerade genügend Zeit, um eine Bindung zu ihnen aufzubauen, eine geschwisterliche Liebe, wenn man die vermeintlichen lebenslangen Schuldgefühle bei Pede bedenkt und die Mühen, um Seid und Davud das Studium in Deutschland zu ermöglichen. Andersherum hatten seine Geschwister zunächst kaum die Möglichkeit, ihn als Bruder kennenzulernen, eine Bindung zu ihm aufzubauen, ihn zu lieben, zunächst. Zumindest in ihrer Kindheit. Aber ab einem gewissen Alter ist jeder allein verantwortlich für seine Fähigkeit zu lieben. Jedenfalls hinterließen dieser Altersunterschied, der frühe Auszug aus dem Elternhaus und der Heimatstadt und der Umstand, dass er schließlich das Land verließ, einen Graben zwischen Sekir und seinen Geschwistern und vielleicht der ganzen Familie. Außer Mama Hajj, dem womöglich einzigen Menschen, zwischen dem und Sekir sich niemals ein Graben geöffnet hatte. In den wenigen selbstverfassten Schriftstücken, die er hinterlassen hat, eine zerrissene Postkarte, einige nicht abgesandte oder zurückgesendete Briefe, findet sich nur ein einziges Wort auf Deutsch. Es ist das Wort »ausgestoßen«. Nicht in einem Satz, in dem er lamentiert oder wehklagt, sondern in einer selbstbewussten, fast stolzen Formulierung, mit der er sich selbst und seinen Umgang mit dem Unrecht, das man ihm angetan hatte, beschreibt. Ein Mensch mit durchrhythmisiertem Leben verliere, wenn er ausgestoßen werde, höchstens 2 oder 3 Jahre lang das Gleichgewicht. Solche Jahre habe er schon lange hinter sich gebracht. Er sei nun unverwundbar. Ich hatte mein Leben lang eine Sehnsucht nach Geschwistern, nach einer großen Schwester oder einem großen Bruder, wie mein Vater es für seine Geschwister gewesen sein musste. Die Tochter meines Vaters sah ich aber nur 3-mal. Am Vortag seines Todes, am Tag, da er starb, und auf seiner Beerdigung am Folgetag. Ich habe in Deutschland kaum Familie und nur wenige und schließlich fast gar keine Verbindungen mehr in die Türkei. Stets versuchte ich, die fehlenden Geschwister in meinen Freunden zu erkennen und sogar in meinen Geliebten, bei Vince und Lynn und später Mona. Und ich bilde mir ein, dass es mir teilweise gelungen ist. Dennoch hat sich ein Graben geöffnet zwischen mir und der Welt. Auch in meinem Leben ein Abgrund. Wenn Vater in den Jahren meiner Kindheit abends plötzlich traurig wurde, in sich selbst verschwand und ich fragte, was mit ihm sei, bedeutete seine Antwort, ich werde eines Tages verstehen, vielleicht genau das. Begreifen, was es heißt, ausgestoßen zu sein. Auf den Tag genau, 1 Jahr nach seinem Tod, erzählte ich niemandem von meinem Vater. Es war ein heißer Maitag und ich hatte Vaters Lieblingsessen, Irok, beziehungsweise das, was in den Imbissen Berlins seinem Lieblingsessen noch am nächsten kommt und Kibbe oder Itschliköfte genannt wird, gekauft und damit einen arabischen Kommilitonen besucht, dem ich nicht sehr nah war, aber den ich mochte. Ich wollte die Gedenkfeier mit jemandem begehen, der keine unnötigen Fragen stellte, etwa zum Essen. Wir warfen eine Picknickdecke auf den Boden seiner großen Terrasse. An seinem Lächeln, als er den Teekessel hinaustrug, erkannte ich, dass er sich über meinen Besuch freute. Ich frage mich heute, ob es an der Trauer lag. Seit dem Tod meines Vaters, im Grunde seit er im Sterben gelegen hatte, besuchte ich in jener Zeit kaum noch jemanden, immerhin ein paar Vorlesungen. Wir aßen gemeinsam. Bei jedem Bissen versuchte ich mir vorzustellen, wie sich Vater über den Geschmack freuen oder die Unfähigkeit Berliner Imbisse kritisieren würde. Doch ich erwähnte Vater nicht, sagte meinem Kommilitonen nicht, was der Grund dieser Feier war, die er für einen spontanen Besuch hielt. Von drinnen drangen die behutsamen Utklänge der Gebrüder von Le Trio Joubran zu uns nach draußen. Tiefen Schwingungen, die alle Dinge, die Ziegel und Schornsteine verflüssigten. Das Rascheln des Windes durch die Blätter der Hinterhoflinden, das brüderliche Zupfen der Saiten, die weiße Zahnreihe des Lächelns meines Kommilitonen, kosmische Elemente eines Reisenden außerhalb des Zeitlichen.